SWR aktuell Wirtschaft
mit Alexander Winkler.
Die schlechten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft hören einfach nicht auf. Kurz bevor die Bundesregierung morgen ihre neue Konjunkturprognose vorstellt, hat heute der Internationale Währungsfonds IWF seine Erwartungen erneut nach unten korrigiert. Melanie Böff berichtet.
Der IWF erwartet für Deutschland in diesem Jahr eine noch tiefere Rezession als bei seiner letzten Prognose im Sommer. Im laufenden Jahr sei nun mit einer um 0,5% geringeren Wirtschaftsleistung zu rechnen als im Vorjahr. Im Sommer war noch ein Minus von 0,3% erwartet worden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Zinsen sind weiterhin hoch, die Nachfrage insgesamt geschwächt, neue Bestellungen kommen nur zögerlich rein und das dämpft auch die Industrieproduktion. Nach dieser IWF-Prognose wäre Deutschland weiterhin der einzige G7-Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt sich negativ entwickelt. Auch wenn andere Länder besser dastehen, die Weltwirtschaft insgesamt erholt sich nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie, dem russischen Krieg gegen die Ukraine und der hohen Inflation. Und mögliche Auswirkungen des Israel-Konflikts sind auch noch nicht absehbar. Aktuell sehen Volkswirte die Folgen dessen, was in Israel passiert, für die deutsche Wirtschaft als überschaubar an. Sollte sich der Konflikt allerdings ausweiten und die Ölpreise in die Höhe treiben, dann wird das größere wirtschaftliche Folgen haben.
Die sind noch unklar. Die Laune an der Börse schadet das heute aber offenbar nicht. Der deutsche Leitindex DAX schließt sogar mit 2% klar im Plus bei 15.424 Punkten. Politisch gesehen kommen die schlechten wirtschaftlichen Erwartungen des IWF aber umso schlechter an. Deutschland müsse jetzt umso mehr gegensteuern, forderte in einer Reaktion unter anderem der Bundesfinanzminister, der am Donnerstag auch selbst zur Jahrestagung von IWF und Weltbank nach Marrakesch reist.
Die schwachen Daten sollten nach Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner ein Weckruf sein. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gehöre nun ins Zentrum des politischen Handelns. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte der FDP-Minister, es ist nicht die Zeit für neue Sozialstaatsprogramme, sondern es geht darum, neue Quellen für den Wohlstand zu erschließen. Auch die CDU-CSU-Fraktion fordert als Konsequenz aus der Prognose ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Der von Bundeskanzler Scholz angebotene Pakt für Deutschland sei bisher ohne Folgen geblieben, so die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Julia Klöckner. Morgen gibt Wirtschaftsminister Robert Habeck die Konjunkturprognose der Bundesregierung bekannt. Auf ihr basiert dann die Steuerschätzung, die entscheidend für das weitere Haushaltsverfahren im Bundestag ist.
Reichweitenangst. Dieses Wortungetüm beschreibt, warum E-Autos für viele Menschen immer noch keine echte Alternative zum Verbrenner sind. Die begrenzte Reichweite ist bisher aber auch ein Grund, warum E-Lkw ebenfalls nicht massentauglich sind. Doch die Reichweitenangst von Speditionen sollen bald kein Problem mehr sein, zumindest wenn es nach Daimler Truck geht. Der Lkw-Hersteller hat heute auf einem Autohof an der A7 bei Hamburg das erste Serienmodell seines neuen Langstrecken-Elektro-Lkws vorgestellt. Doch der hat auch einen stolzen Preis, wie Geli Hensoldt berichtet.
Der Verkauf des neuen elektrischen Langstreckenlastwagens von Daimler soll noch in diesem Jahr starten. Ende 2024 beginnt dann im Mercedes-Benz-Werk in Wörth die Serienproduktion. Für den Standort in Rheinland-Pfalz bedeutet das nach Angaben des Unternehmens, dass die Beschäftigung dort in den nächsten Jahren stabil sein wird. Der E-Lkw soll ohne Zwischenladen 500 Kilometer weit fahren können. Zwar ist das Elektromodell 2 bis 2,5 Mal so teuer wie der vergleichbare Diesel-Lkw, dennoch rechne sich die Anschaffung wegen der geringeren Betriebskosten, erklärte Karin Radström, Chefin von Mercedes-Benz Trucks, bei der Präsentation heute. Insgesamt werde das Elektromodell der wirtschaftlichste Fernverkehrs-Lkw aus dem Hause Daimler sein. Unter anderem, weil er vergleichsweise wenig Strom brauche und Strom langfristig günstiger sein werde als Diesel. Die Nachfrage nach E-LKWs beginne zu wachsen, so Radström. 2030 könnten bis zu 60% der Verkäufe in Europa E-LKW sein. Eine entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, sei deshalb die größte Herausforderung.
Ja, und Herausforderungen gibt es auch für die Pkw-Schwester von Daimler Truck. Mercedes-Benz hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal 510.000 Autos verkauft, aber das sind 4% weniger als im Jahr zuvor. Mercedes erklärt den Rückgang unter anderem mit einem Modellwechsel bei der E-Klasse. Bessere Absatzzahlen kann dafür BMW vorweisen. 620.000 verkaufte Autos im dritten Quartal entsprechen einem Wachstum von fast 6%. Wachstumstreiber seien die teuren Oberklasse-Modelle und die vollelektrischen Fahrzeuge, so BMW. Diese Warnungen hören wir immer wieder und trotzdem nehmen die Fälle offenbar drastisch zu. Mehr als jedes zweite Unternehmen gibt an, im vergangenen Jahr ein- oder mehrmals von Hackern angegriffen worden zu sein. Immer häufiger werden Mittelständler attackiert. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des britischen Versicherers Hiscox hervor. Sebastian Schreiber ist IT-Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der SÜS GmbH für Sicherheitstests in Tübingen. Herr Schreiber, Ihr Unternehmen macht sogenannte Penetrationstests. Das heißt, Sie hacken diese Unternehmen in deren Auftrag, um Sicherheitslücken zu identifizieren. Wie oft kommt es vor, dass ein neuer Kunde schon so gut geschützt ist, dass Sie ihn nicht hacken können?
Aber wirklich, das wäre absurd. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten in Ihrem ganzen Leben noch niemals Tischtennis gespielt. Da werden Sie kein Spiel gewinnen. Auch dann nicht, wenn Sie vom schlechtesten Spieler des schlechtesten Tischtennisvereins Deutschland herausgefordert werden würden. Wer sich noch niemals hat testen lassen, der hat immer offene Flanken.
Das ist jetzt insofern auch mit der Umfrage wenig überraschend, denn laut der fühlt sich auch mindestens ein Drittel der befragten Unternehmen nicht gut genug geschützt gegen Cyberangriffe. Ja. Was ich mich frage ist, warum ist das denn immer noch so? Haben die Firmen trotz der Berichterstattung immer noch nicht verstanden, wie wichtig das Thema ist, oder ist die Gefahr inzwischen einfach so übermächtig?
Das ist also eine spannende Frage. Erstmal, wir haben hier überall Krypto-Ransomware-Vorfälle. Das bedeutet, dass ein Unternehmen geknackt wird und dass alle Daten verschlüsselt werden und das Unternehmen dann erpresst wird. Das heißt, das Unternehmen muss dann hinterher ein Lösegeld bezahlen, meistens in Bitcoin, und kriegt dann hinterher den Schlüssel, um seine eigenen Daten wieder entschlüsseln zu können.
Und solche Angriffe kommen täglich vor, sagen Sie?
Kommen täglich vor. Also es ist dauernd was los. Das heißt, jeder Geschäftsführer oder bei größeren Unternehmen, jeder Aufsichtsrat weiß, dass wir hier eine enorme Gefahr haben. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Die Situation ist dergestalt, dass wir auch Digitalisierung machen wollen. Wir sind ja quasi gezwungen, neue Technologien einzusetzen, in die Cloud zu gehen, mobile Apps anzubinden, eine enge Kommunikation mit anderen Unternehmen zu pflegen. Das ist sehr aufwendig.
Eine der erfolgreichsten Maschen bei Cyberangriffen ist der sogenannte CEO-Fraud oder Fake-President-Fraud. Ja. Also da geht es zum Beispiel um eine E-Mail, die vermeintlich vom Vorstand, vom Chef kommt, zum Beispiel an die Finanzabteilung mit der Bitte, dringend eine wichtige Überweisung zu tätigen. Und das Geld landet dann aber auf dem Konto des Betrügers. Wenden Sie bei Ihren Tests solche Vorgehensweisen auch an?
Sie sprechen das sogenannte Social Engineering an und das machen wir selbstverständlich auch. So richtig gerne, Herr Winkler, machen wir das aber nicht. Denn da müssen Menschen belogen werden und das machen wir nur sehr, sehr ungern.
Können Sie ein bisschen beschreiben, wie Sie dabei vorgehen? Vor allem, warum sind diese CEO-Frauds so erfolgreich?
Ja, da wird eben der Mensch angegriffen und es gibt menschliche Eigenschaften. Das eine ist eben Obrigkeitshörigkeit. Wenn eben der Chef Sie anruft, dann stehen Sie Gewehr bei Fuß, haben ein bisschen Adrenalin, sind sehr, sehr aufmerksam und sehr bereit, da entsprechend zu unterstützen. Dann eben Hilfsbereitschaft. Wenn jetzt der Praktikant Sie anruft und sagt, er hat ein riesiges Problem, dann sind Sie geneigt, diese Person echt zu helfen. Das ist menschlich und das ist eigentlich gut so. Und solche menschlichen Gefühle kann man eben ausnutzen, um dann hinterher Personen zu überreden, Passworte preiszugeben, einen reinzulassen über Teamviewer-Sessions in fremde Unternehmensnetze oder eben um große Überweisungen zu tätigen.
Jetzt ist ja Ihr Geschäftsmodell, Unternehmen sicher zu machen. Wie helfen Sie Unternehmen, sich gegen solche Tricks, die eben die menschliche Seite ansprechen, zu schützen?
Da müssen die Mitarbeiter eben entsprechend sensibilisiert werden. Ich möchte ein Beispiel machen. Stellen wir uns mal vor, Ihr Sender würde eine solche Social Engineering-Härtungsmaßnahme haben wollen. Alle Kollegen von Ihnen werden angeschrieben, dass nächste Woche Montag 14 Uhr gefakte Anrufe eingehen. Anrufe, die die Mitarbeiter, ihre Kollegen dazu überreden, Passworte rauszurücken. Jetzt gehe ich her, nächste Woche 14 Uhr, und ich rufe all Ihre Kollegen an mit einer gefälschten Absendernummer. Sieht also so aus, als ob das bei Ihnen die Geschäftsführung wäre oder die IT-Leitung oder eben derjenige, der für die Finanzen zuständig ist. Und da werden Mitarbeiter dann eben versucht, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Dann ist es so, die Mitarbeiter erwarten das so ein bisschen, weil es ja angekündigt ist. Und so eine Security-Awareness-Maßnahme sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter gehärtet werden und besonderen Sachen eben in Zukunft aufmerksam sein werden.
Das heißt aber am Schluss, viel IT-Sicherheit bedeutet auch, dass die Menschen geschult werden müssen, dass da niemand aus Versehen, ich sag mal, die Tür ins System aufmacht. Noch scheint es, wenn ich die Studienlage mir angucke, ein großes Problem zu sein. Also von den Befragten in dem Fall 5000 Führungskräften glauben gerade mal 3,4%, dass sie sich gut genug mit Cybersicherheit auskennen. Können Sie einschätzen, was für ein Kraftakt ist, ein Unternehmen sicher zu machen?
Zunächst mal wehre ich mich gegen das Wort sicher. Sicherheit ist eine Größe zwischen 0 und 100%. Und da muss man gucken, wie man da sicherer wird. Man kann niemals absolut sicher werden. Aber man muss willens sein, sowohl Investitionen zu tätigen, als auch unattraktive Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel Altsysteme, liebgewonnene Altsysteme, die gut arbeiten, die von den Mitarbeitern geschätzt werden, die auch finanziell schon längst abgeschrieben sind. Solche Systeme muss man eben abschalten, um dann das Netzwerk so einfach wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört in der Tat ein Wille der Veränderung. Und ich glaube, dass durch diese große Menge an Vorfällen, diese große Menge an Schadensfällen, mit denen wir es zu tun haben, dieser Wille immer größer wird, sodass die Unternehmensnetzwerke umgestaltet werden, um dann hinterher in den nächsten Jahren viel, viel sicherer zu sein, als sie es heute sind.
Sagt der IT-Experte Sebastian Schreiber. Immer mehr Unternehmen geben an, Ziel von Cyberattacken zu werden. Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember werden auch bestimmte Bahnfahrten etwas teurer. Das hat die Deutsche Bahn heute mitgeteilt. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katja Jansen hat die Details.
Die Preissteigerungen betreffen vor allem die sogenannten Flex-Tickets und die Bahncard 25. Hier werden die Preise im Schnitt um rund 5% steigen. Außerdem ändert sich das Verkaufsmodell der Flex-Tickets. Die Bahn will diese flexibler nutzbaren Fahrscheine künftig je nach Kaufzeitpunkt zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Wer früher bucht, bekommt die Fahrkarte günstiger. Zudem wird die Bahncard 25 um 3 Euro teurer und kostet künftig 62,90 Euro pro Jahr. Die Preise für die Bahncard 50, die Spar- und Supersparpreise bleiben gleich. Änderungen gibt es auch beim City-Ticket. Das Nahverkehrsticket für den Start und den Zielort einer Fernverkehrsreise gibt es ab dem Fahrplanwechsel nur noch zum Flex-Ticket kostenfrei dazu. Gültig sind die neuen Fahrpläne ab dem 10. Dezember. Bis dahin gelten die alten Preise.
Ja, und weiterhin teurer wird auch das Bauen in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Preise für den Bau neuer Wohnhäuser in Deutschland zwischen August 2022 und 2023 um 6,4%. Allerdings war das die geringste Preissteigerung seit über 2 Jahren. Dass die Preise langsamer steigen, dürfte laut Experten auch darauf zurückgehen, dass gerade wegen der aktuell hohen Baukosten die Nachfrage sinkt.